Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. 10 Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Cornell und auch heute nicht alleine hier. Bei mir ist Ulrich Binnebösel vom Handelsverband Deutschland und wir wollen uns in den nächsten Minuten einem Thema widmen, das nicht nur uns beschäftigt, das Politik beschäftigt, Wirtschaft, Gesellschaft, nämlich die Wiederbelebung der Innenstädte bzw. die Attraktivität der Innenstädte und des stationären Handels im Speziellen. Und Herr Binnebösel, bevor wir reinstarten, würde ich Sie bitten, stellen Sie sich doch nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Ulrich Binnebösel. Ich bin beim Handelsverband Deutschland zuständig für die Bereiche Verkehrspolitik, Logistik und alle Themen im Bereich Payment, sowohl was Bargeld als auch was die Karten- oder unbare Zahlung angeht. Und das mache ich seit über 25 Jahren als Vertreter in Handelsbelangen, in Verbänden. Seit 2004 auch die Themen rund um Payment. Mhm. Und ursprünglich bin ich gelernter Logistiker, also Transportwirtschaft ist mein Bereich. Aber ich bin eben auch über den Tellerrand hinaus tätig. Auch im HDE werden alle Branchen, alle Größen, alle Kanäle auch abgedeckt. Unsere Mitglieder sind auch zu 41% schon im E-Commerce tätig. Wir sind insgesamt als Dachverband in Berlin und Brüssel zuständig auch für die Landes-, Regional- und Fachverbände des Einzelhandels und insofern da breit aufgestellt.
Wunderbar, dann wollen wir mal versuchen, heute gemeinsam ein klareres Bild zu bekommen von der Lage des stationären Handels, von eben auch dem Vergleich zum E-Commerce, den Sie schon angesprochen haben. Herr Binnebösel, wenn wir uns die Entwicklung des Handels anschauen, dann scheint mir jetzt etwas pauschal gesprochen, grundsätzlich der Onlinehandel auf dem Vormarsch und der stationäre Handel, liest man auch immer, ist in Bedrängnis, hat zu kämpfen, hat konkrete Auswirkungen natürlich auf die Orte, an denen wir traditionell einkaufen oder einkauften, nämlich die Innenstädte. Filialschließungen sind da immer mal wieder Thema. Gehen Sie die Einschätzung erstmal mit oder würden Sie schon widersprechen?
Ja, es lohnt sich ein Blick auf unser HDE-Konsumbarometer. Das ist ein Radar über die Anschaffungsneigung der Verbraucher in den nächsten Monaten. Und da sehen wir natürlich die Ursache eines Problems. Die Verbraucherstimmung ist zwar in den letzten Monaten wieder leicht angestiegen, aber es ist deutlich, dass eben die Anschaffungsneigung gelitten hat und lange nicht auf dem Niveau von der Vor-Corona-Zeit zurückgekehrt ist. Deswegen haben wir eine allgemeine schlechte Stimmung, sage ich mal, schwierige Rahmenbedingungen für den Handel, auch verursacht durch Fachkräftemangel, durch die Inflation, teilweise durch hohe Energiepreise, durch sensible Lieferketten. Und auch das Umfeld des Handels ist natürlich ein Auslöser. Da kommen wir vielleicht gleich noch im Thema Innenstadt dazu. Mhm. Insgesamt können wir sehen, dass der stationäre Handel deutlich nachlässt, was die Anzahl der Geschäfte angeht. Mhm. Wir hatten zum Beispiel 2006 noch über 400.000 Geschäfte in Deutschland. In den Jahren von 2010 bis 2019, also 10 Jahre, haben wir einen Verlust von 40.000 Geschäften verbucht. In den 5 Jahren der Corona-Pandemie hatten wir den gleichen Rückgang von Geschäften. Also deutlich beschleunigt, auch über 41.000 Geschäfte weniger. Und für dieses Jahr erwarten wir weitere 5.000 Geschäftsschließungen. Also wir sehen das, dass das insbesondere im Mittelstand deutlich ankommt. Und wenn man durch Innenstädte geht, sieht man das ja teilweise auch schon.
Sie haben den E-Commerce vorhin schon angesprochen und Einkaufsgewohnheiten, die sich gegebenenfalls auch darüber ändern. Wenn Sie darauf mal blicken, was macht das eigentlich mit Verbrauchern? Also welche Erwartungen stellen Verbraucher denn heute an den Einzelhandel? Eben vielleicht auch mit Blick auf die Erfahrung des Online-Einkaufens. Und was sind umgekehrt vielleicht auch Vorteile, die stationäre Geschäfte gegenüber dem Onlinehandel haben und ausspielen können?
Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren auch im E-Commerce Wachstumseinbrüche gesehen. Nach der Lockdown-Phase hat sich der E-Commerce etwas abgekühlt und auch da sind wir jetzt gerade wieder so auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen und erwarten in diesem Jahr so 86,7 Milliarden Euro für den E-Commerce an Umsatz und sind da wieder davor. Im Einzelhandel haben wir ein Wachstum von real 1%. Das macht nominal 3,5%, aber real kaum noch Wachstum eben insgesamt. Und da sieht man schon, dass sich die beiden Positionen auch entwickeln. Mhm. Insgesamt kann man sagen, dass die Erwartungen von Verbrauchern heute in Richtung Annehmlichkeit gehen. Jeder Kunde kennt das, dass er, wenn er irgendwo warten muss, er schlechte Laune bekommt. Also Prozesse müssen zügig vorangehen, müssen vor allem auch ineinander greifen. Die Warteschlangen sind heute ein No-Go. Auch komplizierte Bezahlungslösungen übrigens sind da ein Thema und werden nicht länger in Kauf genommen. Also das beliebte Zahlungsmittel des jeweiligen individuellen Kunden, das muss akzeptiert werden. Das ist eben auch die Frage, die umzusetzen ist. Das gilt übrigens für beide Kanäle, also auch für Online und zunehmend auch für mobile Käufe am Smartphone, die durchaus auch stationär stattfinden können. Übrigens, der stationäre Handel kann nach wie vor punkten, auch zum Beispiel in der Verfügbarkeit von Waren, die sofortige Mitnahme. Er kann individuell beraten und er kann auch Konzepte wie beispielsweise das Showrooming umsetzen, um Waren zu inszenieren, dass man eben das vorher auch sieht und anfassen kann, was man kauft. Das sind durchaus auch nach wie vor deutliche Punkte, die für den stationären Handel sprechen. Aber entscheidender wird zunehmend der Kanalmix. Also die sogenannten Touchpoints, die müssen kanalübergreifend funktionieren. Mhm. Der Kunde muss auf allen Kanälen ansprechbar sein, auch zunehmend mehr auch auf Social-Media-Kanälen, kann dann eben immer noch in ein Geschäft gehen, um sich dann letztendlich nochmal einen Überblick zu verschaffen. Also es muss ineinander greifen. Und nehmen wir auch mal so ein Kaufvorgang, Produkte online reservieren, vielleicht auch anzahlen, schon online bezahlen, dann die Kundenbindungsprogramme auch mit integrieren und auch dann Abwicklung von Retouren, Rückgaben im Geschäft oder eben dann das Nachbessern. Das alles muss ineinander greifen. Und das sind Herausforderungen tatsächlich nach wie vor.
Mhm. Haben Sie ja schon ein paar ganz, ganz spannende Lösungen oder Szenarien skizziert. Vielleicht nochmal zurück. Sie haben ja die Vorteile des stationären Handels durchaus angesprochen. Also Verfügbarkeit, kann eine Ware anfassen, angucken, wie sieht's aus, wie wirkt sie, wie funktioniert's und eben dann direkt mitnehmen. Ich habe ein Beratungsangebot dazu. Jetzt ist ja die Frage, reicht das eben, um Menschen weiterhin auch in die Innenstädte zu ziehen? Es gibt auch spannende Daten zu. Der Standortmonitor des Handelsverbands zeigt da Entwicklungen, gerade hinsichtlich auch einer jüngeren Generation. Junge Menschen unter 30 Jahren kaufen heute rund 30% weniger stationär ein als der Durchschnittshaushalt. Und überhaupt tätigen sie gut 40% ihrer Ausgaben für Non-Food, also Food mal ausgeklammert, online. Was zeichnet das eigentlich für ein Bild über Einkaufsverhalten in Innenstädten und die Nutzung auch von stationärem Handel?
Ja, tatsächlich beobachten wir in den Zentren, also in den Einkaufsstraßen der Städte, zurückgehende Frequenzen, eben tatsächlich die vorbeilaufenden Kunden oder potenziellen Kunden. Aber das gilt nicht pauschal. Und tatsächlich sind eben auch besonders jüngere Gruppen, anders als man sich das vielleicht vorstellt, durchaus auch auf die Innenstädte geprägt und erwarten dort allerdings heute andere Dinge, als es noch vor einigen Jahren ist. Es geht da um das Stichwort Aufenthaltsqualität und auch Freizeitgestaltung. Also sie wollen entdecken, sie wollen sich inspirieren lassen, sie wollen auch unterhalten werden. Und das sind Punkte, die muss ein Händler partizipieren und entsprechende Angebote schaffen, die nicht nur auf das Präsentieren von Waren ausgerichtet sind, sondern eben auch diese Thematiken ansprechen sollen. Übrigens ist da auch nicht nur alleine der Handel gefragt, sondern auch die Kommunen, die mitarbeiten müssen, die zum Beispiel auch dafür geeignet sind, dann diesen sinkenden Frequenzen entgegenzuwirken. Zum Beispiel muss dann auch diskutiert werden über eine Komprimierung, eine Verkleinerung des Zentrums der Fußgängerzonen, damit es eben dort zu mehr Aufenthaltqualität auch reicht. Das ist ja auch ein Finanzierungsthema. Händler wiederum müssen dann eben die Kunden animieren, wenn es nicht mehr so viel sind, diese eben vielleicht zu hochwertigeren Produkten zu animieren, höhere Bons eben dann auch zu generieren, auf Qualität, Hochwertigkeit, Upgrades, Begleitkäufe zu achten. Das sind mögliche Rezepte, als Beispiel mal genannt.
Okay, das heißt, Sie sagen im Grunde, sind die Menschen eigentlich nach wie vor in den Innenstädten, das sind nach wie vor Zentren der Begegnung und des Aufenthalts, nur nicht mehr mit dem Fokus auf Shopping und Konsum. Und insofern ist das eine sozusagen die strukturellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass stationäre Geschäfte auch von den Aufenthalten profitieren, dass Aufenthalte einen Erlebnisfaktor haben. Und die Frage, was der einzelne Händler dafür tun kann, würde ich gleich gerne auch nochmal stellen. Heißt aber, dass Ihrer Einschätzung nach sich da einfach das Bild der Innenstädte verändern muss und verändert? Also große Warenhäuser, Einkaufspassagen, so diese Zeiten, die sind eher vorbei. Es ist Abwechslung, Vielfalt, Erlebnis gefragt.
Ja, tatsächlich. Also der Erlebnisfaktor ist ein zählendes Element in der Situation heute. Wir sehen es ja auch an aktuellen Entwicklungen, dass sich klassische Warenhäuser, so wie wir sie noch kennen, sich natürlich weiterentwickeln müssen. Sie müssen eigene Erlebniswelten schaffen und sie müssen sich auch nach außen hin öffnen. Genauso eben auch Passagen, die nach außen wirken müssen, die Umgebung mit einbeziehen und sich nicht abschotten dürfen. Das sind neue Konzepte, die natürlich auch dann in die Architektur übertragen werden müssen. Natürlich auch Investitionsaufwand nötig ist. Natürlich auch eine Herausforderung für die Händler und auch für die Kommunen. Aber wir sehen, dass es so eben nicht weitergeht und dass wir andere Welten, andere Innenstädte schon schaffen müssen, die deutlich mehr Aufenthaltsqualität zeigen und inspirieren können. Übrigens sind da auch nicht nur Handel und Kommunen mit zu nennen, sondern natürlich auch dann Dienstleistungen, Restaurants, Kultur. Auch die Immobilieneigentümer sind gefragt und müssen ihre Bestände überdenken, ob das noch so weitergeht. Beispiel Indexmieten sind heute tatsächlich ein Kriterium, wo ein Händler dann oft ja die Flaggen streichen muss, wenn er immer höhere Mieten und immer weniger Kunden hat, dann passt da eben auch nichts. Das kann ein Dominoeffekt sein, wenn ein Kundenmagnet einen Händler schließt, sind die anderen Händler drumherum auch in einer schwierigen Situation. Dort müssen eben alle zusammenwirken und dann tatsächlich eben auch die Innenstädte neu aufstellen.
Okay, das heißt eine Gemeinschaftsaufgabe im Grunde kommunal, händlerseitig, aber eben auch von anderer Seite die Innenstädte neu zu denken und vielleicht auch in einem wirklich aus einer Perspektive von Erlebnis, von Erreichbarkeit, von wie gestalte ich sie eigentlich? Bleiben wir trotzdem nochmal, Herr Binnenbüssel, auf der Händlerseite, denn wenn ich jetzt eben Händler bin und mir die Frage stelle, was kann ich denn jetzt nun tun, um nicht zu warten sozusagen auf die Gemeinschaftsanstrengungen, sondern das, was innerhalb meiner eigenen Einflusssphäre liegt. Was würden Sie sagen, was kann der einzelne Händler tun, um sein Geschäft, die Attraktivität des Einkaufsverhaltens bei ihm zu steigern und mehr Menschen anzuziehen?
Grundlegend müssen sich die Händler und Händlerinnen heute im stationären Handel viel mehr Gedanken machen um den Kunden, um die Kundenreise. Es gibt eben nicht mehr diesen bedarfsorientierten Einkauf, sondern es gibt eben, wie gesagt, die Inspirierung, die Unterhaltung, das Entdecken von Neuem, was heute im Vordergrund eines Besuches in der Innenstadt auch steht, so dass die Warenpräsentation alleine nicht mehr ausschlaggebend ist. Die Kundenreise mitzugestalten, auch die Services und Dienstleistungen um ein Produkt herum beispielsweise, das sind Ansatzpunkte, wie Händler ihre Angebote entsprechend steuern können. Im Übrigen ist dort auch ein großer Punkt die Digitalisierung und kanalübergreifende Ansprache des Kunden ein wichtiges Kriterium, was eben auch über das Warenangebot, über die Verfügbarkeit online darzustellen hinausgeht, auch das Reservieren von Produkten beispielsweise und dann im Zweifel natürlich auch das Bezahlen am Ende oder eben in der Kundenreise selbst schon vorzubereiten, kann ein Thema sein. Ein anderes Thema ist dann tatsächlich auch, dass das Ladengeschäft über die Gestaltung, die Optik, auch die Ausstattung des Ladens etwas tun kann. Showroom war eben schon ein Stichwort, aber das Erlebnis vor Ort auch in der Ladengestaltung umzusetzen, nur eine Kasse einfach auf den Tresen zu stellen, sondern beispielsweise zu integrieren in einen Tresen, an dem Kunde und Handel und Händler zusammenstehen, nicht gegenüberstehen, sondern zusammen sich über etwas beugen oder auch die Bezahlung am Regal, das Beraten am Regal mit einem mobilen Terminal beispielsweise. Das sind auch Punkte, wo der einzelne Händler auch zeigen kann, dass er auf den Kunden zugeht und nicht den Kunden kommen lässt. Da sind viele Dinge möglich, die eben die Digitalisierung heute auch bietet. Und das ist eine Herausforderung, dass sich der Handel und der einzelne Händler auch darüber Gedanken machen.
Klingt aber auch nach Investitionen, die da zunächst nötig sind. Würden Sie es mitgehen und was hilft dabei?
Also es ist tatsächlich eine Frage der Machbarkeit auch. Wir empfehlen Händlern zunächst, sich zu erkundigen und entsprechende Informationen zu sammeln, was denn die eigene Zielgruppe, die eigene Kundengruppe erwartet heute, eine Abstimmung vorzunehmen. Was ist wichtig? Was ist jetzt zu machen? Was kann eventuell auch im nächsten Jahr noch umgesetzt werden? Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, was die Investitionen, auch die Investitionsbereitschaft angeht. Und auch hier ist der Händler natürlich angewiesen auf andere Akteure, die unterstützen müssen. Also beispielsweise die Frage, wie geht's denn weiter mit meiner eigenen Umgebung rund um mein Geschäft? Sehe ich dort Ansätze positiver Entwicklungen oder muss ich befürchten, dass ich auch hier mit dem Dominoeffekt weiterer schließender Geschäfte konfrontiert werde, um Investitionsentscheidungen treffen zu können? Auch die Abstimmung mit dem eigenen Vermieter, mit dem Immobilieneigentümer über die weiteren Kosten, die auf mich zukommen, ist dort ganz wichtig. Insgesamt brauche ich eben einen gewissen Spielraum und eine Handlungsfähigkeit, um eben diesen neuen Anforderungen auch gerecht werden zu können.
Dann nehmen wir das als Schlusswort, Herr Binnenbösel. Ganz herzlichen Dank. Das hat doch Klarheit darüber gebracht, was Innenstädte eigentlich ausmachen kann in Zukunft, wie sie sich verändern müssen und wer da eigentlich welche Rolle dran spielt. Am Ende steigt die Attraktivität natürlich auch mit der Frage, was passiert denn links und rechts von mir? Aber vielen Dank fürs Gespräch, für die interessanten Punkte und schon Lösungsansätze, die Sie mitgebracht haben.
Ja, vielen Dank. Gerne.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten, fürs Reinhören. Wir stellen hier im Podcast immer mal wieder Digitalisierungsoptionen für den stationären Handel vor. Wenn Sie dazu konkrete Fragen haben oder gerne auch Anregungen für weitere Folgen, dann melden Sie sich gerne per Mail über podcast@paymentpower.de. Das war's für heute. Ich sage bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.